Medienmagazin.
Double Check. Mit Rosanna Azzara und Stefan Kappacher.
Und dann ziehen Frauen unglaubliche Sachen ab und es redet niemand drüber.
Hier haben Medien einen riesengroßen Hebel.
Wir sind immer noch weit weg davon, dass es normal ist, als Frau Fußball zu kommentieren.
Jemand wie Lindsay Vonn, die kriegt er massenhaft ab.
Mit Blick auf die FIFA habe ich sehr stark den Eindruck, dass es da eine sehr große Abstumpfung inzwischen gibt.
Wie blind sind die Medien für die dunkle Seite der Fußballmacht? Warum sagen wir nicht Männer-Fußball-WM? Und was muss passieren, dass Frauen im Sport gesehen werden und nicht gehasst? Willkommen bei Double Check.
Die Fußball-WM der Männer in Übersee sorgt in diesen Tagen trotz Zeitverschiebung für Topquoten und das auch zur Unzeit. Bis zu 900.000 Menschen haben am Sonntag in aller Früh im ORF das Match Österreich gegen Algerien gesehen.
Aber Spitzenleistungen im Sport sind nicht immer die Garantie, dass auch darüber berichtet wird.
Sportlerinnen werden immer noch massiv benachteiligt. Die Ursachen sind mannigfaltig, die Fortschritte zu einer besseren Sichtbarkeit von Frauen im Sport sind bescheiden.
My name is Arda Cyborg Saatchi.
Es wird einen permanenten Livestream geben auf meinem Twitch-Kanal und auf meinem YouTube-Kanal und auf Red Bull TV.
Allein der Sponsor verspricht viel Publicity. Red Bull Bildmaterial vom 600-Kilometer-Lauf des Arda Saatchi vom Badwater Basin im Death Valley zum Santa Monica Pier in Los Angeles ist um die Welt gegangen. 4 Tage vor Saatchi hat Rachel Entrekin den Cocodona 250, ein 250 Meilen, also 400 Kilometer Ultralauf quer durch die Wüste von Arizona, überragend und mit neuem Streckenrekord overall gewonnen. Die Läuferin war um 1,5 Stunden früher im Ziel als der schnellste Mann. Doch das Echo außerhalb der Blase war gleich null. Für Annika Oehler, bald 17-jährige Schülerin und selber Triathletin, eine Riesenenttäuschung.
2 große Events und über das eine wird berichtet und über das andere nicht. Und den einzigen Unterschied, den ich erkennen konnte, war, dass es eine Frau und ein Mann war. Das war meine Wahrnehmung und das hat mich sehr gestört.
Für Veronika Dragon-Berger, ORF-Sportchefin, ist die Frustration verständlich.
Es ist großartig, dass sie sich dafür einsetzt und darum kämpft, um mehr Sichtbarkeit von Frauen. Würde das aber zum Anlass nehmen, noch einmal bei uns innerhalb der gesamten Redaktion die Sensibilisierung zu stärken.
Und Annika sei willkommen, wenn sie sich die Abläufe in der ORF-Sportredaktion einmal aus der Nähe anschauen wolle, sagt Dragon-Berger. Sie verweist auf intensive Bemühungen, Frauen in der Sportberichterstattung zu pushen. Ein Beispiel sei die Tennisspielerin Lili Tagger.
Wir haben jetzt kurzfristig das ein oder andere Live-Spiel auch ins Programm gehoben. Und ich glaube, dass man da gemeinsam das Bewusstsein entwickeln muss und die Geschichte dahinter erzählt.
Denn mediale Präsenz, das ist nicht nur nice to have, wie es in einer aktuellen Studie heißt, die der Telekom- und Medienregulator RTR in Auftrag gegeben hat. Die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien ist demnach seit 2020 gestiegen, aber immer noch katastrophal gering. Und das wirke sich auf die Anerkennung als Sportlerin, auf das gesellschaftliche Frauenbild und nicht zuletzt auf Sponsorenverträge aus.
Geld regiert die Welt und das wirkt sich auch nachteilig bei der Sportberichterstattung über Frauen aus. Dass diese nämlich seltener vorkommen, geringer geschätzt werden, liegt auch am Sportjournalismus. Es liegt aber oft noch mehr am Sportmarketing.
Sagt Peter Filzmeier. Der Politologe war früher ein begabter Hobbyläufer und kommentiert heute in Print und TV auch Sportereignisse. Annika Oehler weiß, dass die Gründe für die geringe Sichtbarkeit vielschichtig sind. Sie will sich aber nicht damit abfinden.
Was macht das dann mit jungen Frauen, insbesondere mit jungen Mädchen, die das eben nicht mitbekommen, die keine Vorbilder bekommen? Was macht das mit mir, wenn ich mir denke, ja, ich leiste in meinem Sport etwas und ich will mich da hocharbeiten und ich will immer besser werden? Und dann ziehen Leute unglaubliche Sachen ab, Frauen unglaubliche Sachen ab und es redet niemand drüber.
Eine dieser Frauen, die unglaubliche Sachen abziehen, ist Elena Roch. Die in Tirol lebende Niederösterreicherin ist Weltmeisterin und Europameisterin im Ultracycling. Nächstes Jahr möchte sie beim Race Across America starten. 5000 Kilometer vom Pazifik zum Atlantik. Wie steht es um ihre Sichtbarkeit in den Medien? Die Titel helfen, speziell in ihrem Nischensport. Damit könnten die Leute was anfangen, sagt Elena Rauch.
Bei mir war es ein bisschen ein Sonderfall, weil ich 2024 das Restaurant Austria overall gewonnen habe, also vor dem schnellsten Mann war. Und das war was, was diese Bubble sozusagen verlassen hat. Dadurch habe ich jetzt ein bisschen ein Netzwerk, die sich dann auch für weitere Rennen auch interessieren.
Auch Isabel Posch kennt das. Bisher eine lokale Leichtathletikgröße in Vorarlberg, hat die Sprinterin vor 4 Wochen den österreichischen Rekord der Frauen über 100 Meter gebrochen, der 23 Jahre gehalten hatte. Ihre sensationellen 11,10 Sekunden bringen zumindest kurzfristig Schlagzeilen. Isabel Posch.
Es war dann schon, dass jetzt so österreichweit einfach mehr berichtet worden ist. Da hat es schon einen Unterschied gegeben zu sonst.
In der Leichtathletik sieht Posch kein so großes Ungleichgewicht in der Berichterstattung wie in anderen Sportarten. Eher eine generelle Benachteiligung. Isabel Posch trainiert in der Schweiz. Dort sei das anders.
Man kriegt viel mehr Einblicke auch hinter die Kulissen bei den großen Ereignissen. Und ja, das finde ich dann oft schade, das ist bei uns jetzt nicht so. Bei uns ist dann schnell nach dem Rennen ein Interview oder so, aber viel Blicke hinter die Kulissen kriegt man dann nicht.
Die schlechte Sichtbarkeit von Frauen geht einher mit einer thematisch sehr engen Sportberichterstattung. Das sind auch die 2 zentralen Problemfelder, die in der RTR-Studie herausgearbeitet wurden. Nur 5 Sportarten, Fußball, Ski, Skispringen, Tennis und Formel 1, prägen mehr als 70% der Medienberichterstattung. Es sind Zeitungen, Fernsehen und Online-Portale repräsentativ untersucht worden. Auch der ORF war darunter. Studienleiterin Maria Pernegger von Media Affairs.
Frauen sind im Sport, in der Sportberichterstattung nach wie vor klar unterrepräsentiert. Wir haben einen Anteil von 15% Frauen, das heißt einen deutlichen Überhang von 85% Männersportberichterstattung.
Männerdominierte Verbände, bubenorientierte Nachwuchsförderung, finanzielle Interessen. Es steckten massive strukturelle Probleme hinter dieser Nichtsichtbarkeit von Sportlerinnen, sagt Pernegger. Und mit Blick auf die Medien.
Man darf dieses Thema absolut nicht nur den Medien selbst umhängen. Die Medien berichten natürlich auch, was groß gemacht wird, ja? Oder sie berichten, wo sie vermuten, dass es eine möglichst große Fanbase gibt. Und Fan sein kann ich ja nur von etwas, das wirklich auch sichtbar ist.
Ein Teufelskreis, der nur bewusst durchbrochen werden kann, da sind sich alle einig. Der ORF tue seinem Auftrag gemäß sein Bestes, versichert Sportchefin Veronika Dragon-Berger.
Der ORF berichtet als öffentlich-rechtlicher Sender über eine unglaublich weite Range an Sportarten. ORF Sport Plus, der Sportspartensender, hat über 70 verschiedene Sportarten, angefangen von Bogenschießen über Badminton bis Floorball. Also ich könnte, glaube ich, jetzt Sportarten wirklich von A bis Z aufzählen.
Und Dragon Berger erinnert an die Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo.
Da war das meistgesehene Rennen die Abfahrt mit dem Sturz von Lindsay Vonn. Also es steht und fällt natürlich auch das Interesse, so ehrlich muss man sein, an den Heldinnen, die es gibt, an den Schicksalen, an den Geschichten dahinter und auch an den Erfolgen der Österreicherinnen.
Hoffnungsgebiet für mehr Sichtbarkeit ist ausgerechnet der Fußball, wo die Frauen zuletzt durch Erfolge einiges an Aufmerksamkeit bekommen haben. Das hebt auch die Studie hervor. Kann man Interesse am Frauensport also wecken, muss man es nur wollen? Die frühere Skirennläuferin Nicola Werdenig relativiert hier.
Fußball ist eine Sportart, die halt wahnsinnig stark mit dem Wir-Gefühl, mit Patriotismus zusammenhängt. Wenn jetzt gerade die Frauen sehr erfolgreich sind, dann hängt man sich halt auch gerne auf die Frauen drauf.
Und wenn die Männer nach Jahrzehnten wieder einmal zu einer WM fahren, dann seien die Erfolge der Frauen rasch wieder vergessen, argwöhnt Werdenig. Überhaupt sei Fußball der Beweis dafür, dass die meisten es immer noch nicht verstanden haben.
Also, dass man immer noch davon redet, Frauenfußball und Fußball, das ist für mich so ein typisches Ding. Es gibt da Männerfußball, es gibt da Frauenfußball und es gibt Sportarten, wo halt Frauen einfach komplett verschwinden, obwohl sie tolle Leistungen bringen.
Dazu tragen auch Inszenierungen bei, wie sie gerade WM-Alltag sind, fällt Annika Oehler auf.
Also diese Public Viewings, das ganze Gefühl, es reden in der Schule alle drüber, das ist einfach was ganz anderes. Also da merkt man es natürlich schon sehr stark. Es ist schon noch sehr männerdominiert einfach.
Was dagegen tun? Mehr Journalistinnen in die Redaktionen, sagt Maria Pernecker. Die Media Affairs-Studie hat auch ergeben, dass Frauen in Sportredaktionen zu 38% über Sportlerinnen schreiben, ihre männlichen Kollegen aber nur zu 13%. Und die Männer sind in der Überzahl, sagt Pernecker.
Hier haben Medien einen riesengroßen Hebel. Und die Tatsache, dass manche Redaktionen ausschließlich Männer haben, nach wie vor in den Sportredaktionen, merken wir, dass das hier natürlich einen großen Unterschied macht.
Ein Hebel, den der ORF Sport schon länger betätigt und jetzt bei der Männerfußball-WM wieder, sagt Veronika Drakonberger.
Wir haben versucht, eine fixe Teams zu gestalten, sowohl was die Expertinnen betrifft, als auch im Moderationsbereich, und haben mehr Expertinnen ins Boot geholt. Das war bewusst von uns so gesetzt.
Peter Filzmeier sieht auch eine Aufgabe für die Sportpolitik.
Man kann zum Beispiel Medienförderungen ja auch an inhaltliche Auflagen binden, dass zum Beispiel über Frauen und nicht nur in öffentlich-rechtlichen Medien auch gleich viel berichtet wird.
Ultracycling-Weltmeisterin Elena Roch meint, man müsse auch die Veranstalter mehr in die Pflicht nehmen.
Je mehr der Veranstalter gutes Material liefert an die Medien, desto mehr wird das auch aufgegriffen. Und je mehr da auch die Teilnehmerinnen, die Siegerinnen im Bild sind, desto mehr Sendezeit bekommt man dadurch auch, desto mehr ist es auch irgendwie inspirierend, gerade für junge Mädels, sich sowas auch zuzutrauen.
Hätte es mehr Bildmaterial über den Ultralauf von Rachel Andrikin gegeben, dann wäre wohl auch mehr darüber berichtet worden. Dieser Schluss liegt nahe. Und Annika Oehler, die nach dem Sommer in ihr Matura-Jahr starten wird und trotzdem weiter auf Triathlon trainieren will, hätte sich nicht so ärgern müssen. Sie appelliert auch an Verbände und Vereine.
Kleinigkeiten wie welche Trainingszeiten man in den Trainingshallen bekommt oder in der Schule, ob man früher Sport hat oder später Sport hat mit den Burschen, wie das aufgeteilt wird. Einfach solche Kleinigkeiten, glaube ich, machen einen großen Unterschied.
Das Wichtigste sei, dass darüber geredet wird, damit sich die Dinge ändern, sagt Annika. Und das hat sie jedenfalls getan.
Reden müssen wir auch über den Hass und den Sexismus, der Sportlerinnen und Journalistinnen im Netz entgegenschlägt. Noch dazu, wenn sie sich in sogenannte Männerdomänen vorwagen.
Die Moderation von Foren, wo diese Angriffe gegen Frauen stattfinden, wird zu oft immer noch vernachlässigt. Strafen, etwa die Streichung von Förderungen, gibt es dafür nicht.
Und es sollte niemanden wundern, dass es gar nicht so leicht ist, vor diesem Hintergrund Frauen etwa dafür zu begeistern, Männerfußball im Fernsehen zu kommentieren. Der ORF Sport ist in dieser Hinsicht jedenfalls Vorreiter.
Oben Fehlpass, jetzt Japan durch Sano. Und der erste Abschluss, der Japaner ist drinnen, 1:0. Japan geht sensationell in Führung gegen Brasilien.
Anna-Theresa Lalić kommentiert das WM-16-Finale zwischen Brasilien und Japan. Lalić ist die einzige Kommentatorin im ORF-Team, neben ihren 5 männlichen Kollegen.
Ich glaube, es ist ein bisschen mehr zur Normalität geworden, aber wir sind immer noch weit weg davon, dass es normal ist, als Frau Fußball zu kommentieren, gerade in Österreich und im deutschsprachigen Raum.
Eine Pionierin. 2019 hat Lalić überhaupt als erste Frau im österreichischen Fernsehen ein Fußballmatch kommentiert. Angefangen hat die Steirerin als Sprecherin für das Stadionradio von Sturm Graz. Dann hat sie im Zweikanalton Fußballspiele für Blinde und Sehbehinderte kommentiert. Und heute steht Anna-Theresa Lalić auf der ganz großen WM-Bühne und hat damit auch eine Vorbildfunktion. Das sei ihr erst mit der Zeit bewusst geworden.
Dass es eine Verantwortung ist auch. Und dass es mir sehr, sehr wichtig war, dass das über Qualität funktioniert, dass ich unangreifbar bin, so gut es geht. Jeder macht Fehler, aber dass das einfach faktisch stimmt, dass es inhaltlich passt, das war mir sehr wichtig.
Gerade eingefleischte Fußballfans sind bei Fehlern bekanntermaßen erbarmungslos. Bei allen Kommentatoren. Aber bei Frauen noch einmal mehr, sagt auch ORF-Sportchefin Veronika Dragonberger.
Ich bin wahnsinnig froh, dass wir die Anna mit dabei haben. Es war mir extrem wichtig, dass wir eine Kommentatorin bei dem Großereignis zum Einsatz bringen können. Nichtsdestotrotz ist es generell, ich habe schon einmal, glaube ich, einen Aufruf getätigt, schwierig auch Frauen zu finden, die kommentieren und gerade auch im Bereich des Fußballs sind, die einer wahrscheinlich höheren Außenwirkung ausgesetzt als sonst.
Ein Schicksal, von dem auch die langjährige ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann ein Lied singen kann. Im Netz entlädt sich seit Jahren ein misogyner Shitstorm über die Journalistin. Diese Social-Media-Videos sind im Vergleich zu den echten Hasskommentaren noch freundlich.
Diese Frau hier muss gestoppt werden, es tut mir leid. Aber das kann doch nicht ihr Ernst sein. Was da gestern schon wieder passiert ist, ist komplett krank.
Claudia Neumann darf keine WM-Spiele mehr kommentieren. Was ist das schon wieder?
Ich kann mir diese Claudia Neumann, also es tut mir wirklich leid, I'm not trying to hear that shit.
Frauen, die in die männerdominierte Fußballwelt eindringen, stoßen auf heftigen Widerstand und Ablehnung. Das war schon immer so. In Deutschland war Carmen Thomas 1973 die erste Frau, die eine Sportsendung moderierte. Ein harmloser Versprecher machte sie zur unfreiwilligen Legende und wurde zum historischen TV-Moment.
Das Spiel Schalke 05 gegen, jetzt habe ich es vergessen, Standard Lüttich.
Zwar korrigierte sich Thomas etwas später sogar selbst, für den darauffolgenden Verriss im Boulevardriesen Bild-Zeitung war der kleine Fauxpas freilich Angriffsfläche genug.
Die ganz ernsthaften Fußballfans können jetzt wieder aus ihrer Ohnmacht erwachen. Ich habe es vorhin sogar selbst gemerkt, dass ich Schalke 05 gesagt habe und nicht Schalke 04. Deshalb bin ich dann auch gleich über Standard Lüttich hinterher gestolpert. Wenn, muss man das ja auch dann komplett machen. Ich bitte das doch um Nachsehen.
Im Fernsehen, auch im ORF, stehen Frauen heute selbstverständlich vor der Kamera als Sportmoderatorinnen und Expertinnen. Nicht so in den Sportressorts der Zeitungen. Dort sitzen immer noch fast ausschließlich Männer. Ausgerechnet das Fußballmagazin Ballesterer hat nun seit 2 Jahren eine Chefredakteurin. Nicole Selmer hat ihre sportjournalistische Karriere eigentlich nicht geplant. 2004 schrieb die Literaturwissenschaftlerin das Buch Watching the Boys Play über Frauenfankultur.
Weil ich selber weiblicher Fußballfan bin und mich gefragt habe, wie ist das für andere Frauen? Und darüber bin ich da wirklich so reingerutscht.
In ihrem Arbeitsalltag ist Selma immer wieder mit Vorurteilen und Klischees konfrontiert. Auch ihre Expertise wird ihr mitunter abgesprochen.
Deswegen sage ich auch, die Einzige sein ist es nicht so toll. Also ich finde das nicht angenehm. Ich wäre gerne eine von vielen.
Als Chefredakteurin sei es ihr auch deshalb ein Anliegen, den Frauenanteil beim Ballesterer zu erhöhen. Das Heft arbeitet viel mit Freien, aber Artikelvorschläge von Autorinnen kommen selten, sagt Selma.
Ich glaube, diese Anstrengung, die braucht es. Also es ist nicht damit getan zu sagen, ach ja klar, wir sind offen für Frauen und es wirklich auch vielleicht so zu meinen, sondern man muss dann noch ein paar Kilometer mehr gehen.
Nachholbedarf gibt es auch, was die Sprache in der Berichterstattung angeht. ORF-Kommentatorin Lalitsch vermeidet bewusst Begriffe wie Mädels, die immer noch über Profi-Athletinnen zu lesen und zu hören sind.
Ein Mädel ist für mich eben ein kleines Kind, das Fußball spielt. Aber das österreichische Nationalteam, die sind für mich sowas von weit weg von einem kleinen Mädchen. Weil da so viele Konnotationen ja auch mit drinnen stecken und reinrutschen. Und ich finde, dass man das mit einer großen Anerkennung und Respekt und Wertschätzung tun muss und sollte.
Solche Trivialisierungen in der Berichterstattung treffen laut RTR-Studie vor allem Frauen. Ihre Leistungen werden kleiner, schwächer oder unseriöser dargestellt. Wie etwa hier in der Kronenzeitung.
Frauen-Euro. Sie beweisen, dass sie keine Divas mehr sind.
Oder in der kleinen Zeitung.
Taga ist wild, aggressiv, probiert viel aus und zieht ihr Spiel durch. Eigentlich untypisch für Mädchen.
Und auch im Standard.
Sammlerinnenglück. 5 WM-Medaillen, allesamt in Silber gehalten, nennt Eva Pinkelnick ihr eigen.
Immer wieder betont wird auch die Attraktivität von Sportlerinnen. Sie werden zum hübschen Beiwerk oder optischen Aufputz degradiert. Sexualisierungen haben insgesamt im Vergleich zu 2021 aber abgenommen, sagt RTR-Studienautorin Maria Pernecker.
Wenn Sexualisierung vorkommt oder Trivialisierung, dann haben wir das eher im Boulevard, aber das sind wie gesagt Ausnahmeerscheinungen. Es hat sich hier im Vergleich zur ersten Studie einiges auch positiv entwickelt.
Nichtsdestoweniger sind Frauenhass und Sexismus in der Gesellschaft tief verankert, auch abseits klassischer Medien. Ex-Skistar Werdenig kennt das Leid aus eigener Erfahrung.
Das war schon so, ich war ja 17, als ich bei den Olympischen Spielen Vierte wurde, da habe ich Briefe bekommen, Schmähbriefe per Post, damals noch. Und da waren genauso Sexismen drinnen und Beschimpfungen, die halt gegen das Frausein gehen. Aber jetzt natürlich mit digitalen Medien ist es unendlich viel größer.
Gerade bei männerdominierten Sportarten finden sich unter Internetpostings über Sportlerinnen Unmengen an beleidigenden Kommentaren. 40% der Profisportlerinnen erleben laut Umfrage des deutschen SWR auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen Sexismus. Nicola Werdenig spricht von Neid auf erfolgreiche Frauen, der schlimme Auswüchse annehme.
Jemand wie Lindsay Vonn, die zeigt sich auch im Bikini, die kriegt er massenhaft ab. Also von Anzüglichkeiten über Beschimpfungen. Als Frau, die auf Athletinnenrechte schaut, geht's mir durch und durch.
ORF-Sportkommentatorin Anna-Theresa Lalitsch ist bisher weitgehend verschont geblieben. Aber auch sie weiß, es gibt Menschen, die nur auf Fehler warten.
Es ist in Ordnung und natürlich, einen Diskurs zu führen, inhaltliches Feedback zu geben, Kritik zu üben, aber dann muss man immer nennen, warum und was und nicht einfach nur eine Meinung kundtun und hochemotionalisiert Dinge rauszuhauen, die man so einfach, also die jegliche Grundlage einer zwischenmenschlichen Kommunikation entbehren.
Und das auch am digitalen Stammtisch, wenn es um die schönste Nebensache der Welt geht.
Die Hauptsache beim Weltfußball ist das Geld. FIFA-Boss Gianni Infantino hat ein Händchen dafür und absolut keine Skrupel. Die Verbände lassen ihn schalten und walten. Hauptsache eben, die Kasse stimmt.
In Donald Trump hat Infantino einen kongenialen Partner. Auch mit Wladimir Putin hat er sich bestens verstanden. Mit den Ölscheichs und anderen Diktatoren ist er auf Du und Du.
Kritik an diesen Zuständen wird auch in den Medien nur vereinzelt und nicht wirklich laut geäußert. Wir haben nachgefragt, warum das so ist.
Mehr als 2 Milliarden Dollar hat US-Präsident Donald Trump im Vorjahr eingenommen. 2/3 davon aus Geschäften mit Kryptogeld. Das hat Trump dem Büro für Regierungsethik gemeldet. Die Dimensionen sind beispiellos. In dem mehr als 900 Seiten starken Bericht sind auch teure Geschenke an den US-Präsidenten aufgelistet. Darunter 10 Karten für das Finale der laufenden Männerfußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli im New York New Jersey Stadium im Wert von $15.000. Bekommen hat sie Trump von FIFA-Boss Gianni Infantino, der ihm auch schon einen dubiosen Friedenspreis verliehen hat. Der Politologe Peter Filzmeier.
Donald Trump und Gianni Infantino sind Brüder im Geiste, aber nicht im positiven Sinn. Sie teilen ihre Vorliebe für Geld, das ist ein Milliardengeschäft, und sie teilen auch ihre Geringschätzung von Demokratie, von Menschenrechten und auch von Medienfreiheit.
Infantino gibt keine Einzelinterviews. Trump verachtet die Medien, bedroht sie oder lässt sie kaufen. Zu kritisch sind ihm die Berichte über sich, auch im Vorfeld der WM, als Schikanen für Spieler und Fans bei der Einreise in die USA ruchbar geworden sind. Das Nationalteam von Iran, mit dem die USA immer noch im Krieg sind, durfte nur zu den Spielen einfliegen und nicht auf US-Boden übernachten. Doch die Kritik an all dem ist nicht mehr sehr laut. Filzmeier.
Der pauschale Ausschluss von Menschen aus dem Iran, aus Haiti, ist Tatsache in den USA. Und es wird willkürlich entschieden, wer von den Spielern rein darf oder wer vielleicht doch nicht beim nächsten Spiel. Und all das wird kaum berichtet. Und die FIFA spielt damit und sagt, damit haben wir nichts zu tun, obwohl die FIFA, und zwar erstmals überhaupt direkt, nicht etwa ein nationales Organisationskomitee, Veranstalter ist.
Für Ballesterer Chefredakteurin Nicole Selmer ein bekanntes Muster.
Da merkt man das Phänomen, dass die Kritik deutlich nachlässt, sobald die Spiele anfangen.
Es gibt zum Beispiel keine ICI-Razzien. Das war ja auch ein großes Thema im Vorfeld. Gab es auch Streikdrohungen von Stadionarbeitern. Da ist halt auch der Staat jetzt scheinbar doch intelligent genug, jetzt da nicht zu übergriffig zu sein.
Sagt Martin Schauhuber. Er ist für den Standard drüben und berichtet von der WM. Wenn Donald Trump dann seine Gratis-Finalkarten einlöst, werde man hören, ob und wie sehr der Volkszorn kocht. Die politische Seite des Weltfußballs war lange komplett ausgeblendet. Das sei besser geworden, sagt Peter Filzmeier.
Wenn ich in Sportsendungen eingeladen werde, auch außerhalb des Chefs beispielsweise bei Servus TV, dann ist dort nicht mehr das Diskussionsniveau wie vielleicht vor 20 Jahren, hey geil, die Fußballspiele beginnen, sondern es ist schon so, dass auch Fragen gestellt werden um das politische Rundherum.
Und dieses Rundherum personifiziert sich in Gianni Infantino. Der FIFA-Boss ist mit Diktatoren und dubiosen Machthabern, wie sie hinter etwa 2/3 der weltweit 211 Mitgliedsverbänden stehen, verhabert. Und das hat einen Grund. Die Geldmaschine FIFA soll gut geölt bleiben. Filzmeier.
Weil das für die Durchführung der Veranstaltungen so bequem ist. Denn wenn ich Machthaber auf meiner Seite habe, bei WMs in Russland und Katar in nicht-demokratischen Ländern, dann muss ich mich um so lästige Dinge, wie gibt es vielleicht eine Volksabstimmung über die Veranstaltung oder müssen Umweltauflagen erfüllt werden bei Großbauprojekten rund um die WM, damit muss ich mich dann nicht beschäftigen.
Das gilt zum Beispiel auch für Saudi-Arabien, dass die WM 2034 ausrichtet. Wird. Die nationalen Verbände in demokratischen Staaten wie Österreich stecken den Kopf in den Sand. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll sagte in einer ZIP-Wissen-Sendung, die sich vorbildlich mit der dunklen Seite der WM auseinandergesetzt hat, über Infantino.
Ich halte ihn trotzdem für den richtigen Mann in dieser herausfordernden Zeit.
Also Sie stehen hinter ihm, würden Sie ihn auch unterstützen, er will ja nächstes Jahr wiedergewählt werden?
Wir werden das dann sehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auf ihn setzen, weil er auch die richtigen Dinge durchaus tut, auch wenn das ein oder andere zu korrigieren ist.
So Pröll auf die Frage von Tobias Pötzelsberger. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Die Geschäftsinteressen scheinen einfach alles zu überlagern. Nicole Selmer vom Ballesterer.
Mit Blick auf die FIFA habe ich sehr stark den Eindruck, dass es da eine sehr große Abstumpfung inzwischen gibt. Dass also diese vielen, vielen Skandale der FIFA inzwischen helfen. Dass man sagt, na, kann man nichts machen und das ist halt so und das verpufft irgendwie.
Das gilt leider auch für Medien. Einmal abgesehen von der Süddeutschen Zeitung, die eine Sportredaktion mit laut Impressum unglaublichen 24 Redakteuren und Redakteurinnen hat und bei FIFA und Infantino seit Jahren am Ball ist. Martin Schauhuber vom Standard.
Ich werde nie vergessen, ich war allein in Katar und da war man schon außer der Krone das einzige österreichische Medium, das länger als eine Woche war. Und die Süddeutsche Zeitung war mit 8 Personen vor Ort. Es ist dann doch relativ schwierig, denselben Output zu schaffen. Und gerade Katar war ja eine WM, wo sehr viel Nebengeräusche waren, wo sehr viel um Menschenrechte ging und das Ganze drumherum.
Also vor allem eine Ressourcenfrage? Nein, das könne natürlich auch eine billige Ausrede sein, räumt Schauhuber ein.
Wenn man dann die 14. Geschichte über die Schuhgröße von einem ÖFB-Stürmer schreiben kann, wäre sich vielleicht doch auch die eine über die Korruption der FIFA ausgegangen.
Interessiert die Kollegen und Kolleginnen von den anderen Medien das Thema FIFA und Infantino? Ja, sagt der Standard-Journalist. Da gäbe es sogar Spezialisten, wo man sie nie vermuten würde.
Es gibt aber genug Kollegen und Kolleginnen, die auch einfach sagen, ich bin im Sportressort, ich möchte über Sport schreiben, ich möchte darüber schreiben, wie XY den Ball ins Tor schießt und warum das so ist und jetzt nicht unbedingt über diese ganzen oft ja doch auch sehr komplizierten Vorgänge im Hintergrund.
ORF-Sportchefin Veronika Dragon-Berger weist auf die Dimensionen von Großveranstaltungen wie der laufenden Weltmeisterschaft hin.
Eine XXL-WM, muss man sagen, mit 104 Spielen. Aber selbstverständlich ist es die journalistische Pflicht, alle Aspekte auch von der Vergabe der Großereignisse zu beleuchten.
Und so ganz zuständig fühlt sich der Sport dann doch nicht. Man habe aber im ORF zum Glück die Korrespondentinnen und Korrespondenten.
Für die Vergabe, wo das hinkommt, sind wir nicht zuständig. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir Gott sei Dank ja innerhalb der gesamten Redaktion so viele Experten haben. Und wir arbeiten ja auch mit den Korrespondenten aus dem Büro Washington zusammen, die das dann auch vor Ort einordnen können.
Nur ganz wenige würden heute angesichts der Lage im Weltfußball noch behaupten, dass Sport unpolitisch sei, sagt der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier.
Aber es fehlen immer noch die elementarsten Verweise auf politische Bildung, dass zum Beispiel es einen Grund hat und eine politische Symbolik hat, wenn hier Nationalmannschaften spielen, in Nationaltrikots mit dem Staatswappen gekleidet, dass vor jedem Spiel Nationalhymnen gespielt werden, dass Nationalflaggen auf den Tribünen geschwenkt werden, dann muss man das doch auch thematisieren.
Politiker tun das auf ihre jeweils eigene Weise. Sportminister Andreas Babler etwa hat nach seinem Besuch im Teamcamp der Männer in Santa Barbara konsequent von SpielerInnen gesprochen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nannte den Very Lucky Punch von Sascha Kalajdzic in allerletzter Sekunde gegen Algerien ernsthaft einen eleganten Aufstieg in die K.O.-Runde. Und der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat nach dem kläglichen Ausscheiden der Nationalelf gegen Paraguay gepostet: Was für ein Spiel, wir sind stolz auf euch. Der Spott war Merz sicher. Einen TV-Tipp haben wir noch.
Am Sonntag läuft um 20.15 Uhr auf ORF 1 die Doku Verboten, Vergessen, Erfolgreich über die Geschichte des Frauenfußballs.
Ein spannendes Journalpanorama zu diesem Thema können Sie auf ORF Sound nachhören.
Das war Doublecheck. Sprecherin war Karin Dienortner. Für Redaktion und Technik verabschieden sich Stefan Kappacher
und Rosanna Zara.